Simon, wie geht's denn dir?
Ach du, lieb, dass du fragst. Ich glaube, es ist okay. Ich hatte gerade schon ein bisschen mein Herzchen ausgeschüttet. Ich bin ja gerade, ich date viel, weißt du? Ich bin viel unterwegs, ich mache viel, hab dir gerade eine aktuelle Situation einmal kurz wiedergespiegelt, bin ich noch nicht bereit dafür. Also das ist eh das Einzige, was ich habe als Podcasterin, die ich ja nun mal bin, fulltime. ist es ein bisschen schwierig tatsächlich, weil ich immer dachte, das wäre kein Thema. Also so, ich würde einfach nie darüber sprechen. Aber manchmal merke ich so, es zuckt so in meinen Fingern dann einfach so direkt, einmal zu sagen, du, was mir da gestern passiert ist.
Das ist so Carrie Bradshaw Swift Alanis Morissette.
Und das Ding ist, ich mache das manchmal, aber dann verklausuliere ich die Typen so doll und setze es in ganz andere Szene. Also ist jetzt natürlich ist ein kleines Geheimnis, das ich hier gerade ausplaudere, dass es vielleicht immer aktuell passiert ist, ich das aber so erzähle, als wäre es, mein Gott, da ist eine Geschichte vor Jahren, die möchte ich dir einmal ganz kurz so, und dann wird das so verfremdet und das macht mir auch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Aber ich habe manchmal dann ein bisschen die Sorge, dass mich jemand deshalb dann vielleicht auch nicht daten würde. Also wenn jetzt jemand diese Folge hört, weil das wäre so, ich wäre jetzt auf ein Date mit jemandem gewesen und er sagt, ach krass, Podcasterin, hat er gesagt, ist sie ja, dann höre ich da mal ganz kurz rein. Und das wäre, das fände ich so verschreckend, weil darauf hätte ich gar keine Lust. Es gibt auch so TikToker, die manchmal so ihr Dating live mitnehmen und dann auch ihre Dates filmen und so. I would never. Niemals. Darauf habe ich gar keine Lust. Nee. Aber es ist, ich verstehe natürlich trotzdem dieses, würde ich jemanden daten, der einen Job hat, der wie meiner ist, eben einfach so ein Fantasiejob, wo man in Mikrofone reinspricht und Geschichten aus dem Leben erzählt oder ein bisschen reflektiert über dies, das, würde ich das hören, dann würde ich dann sofort denken, nee, würde ich Reis ausnehmen. Right. Würde ich sagen, will ich nicht denken.
Ja, oder du ziehst die falschen Leute an, was natürlich auch schwierig wäre, ne? Wenn du dann Leute anziehst, die halt so vorkommen wollen oder die irgendwie.
Ja, das hatte ich ja, aber genau, das habe ich ja immer hier schon, hier haben wir beide schon mal drüber gesprochen, über dieses, wenn er dann auf mal, also, und das ist dann immer so komisch, weil ich will mich da gar nicht auf irgendein Podest stellen, aber ich würde ja auch lügen, wenn es nicht passieren würde.
Right.
So, und das ist das Einzige, wo ich denke, aber da habe ich, glaube ich, ein gutes Gespür für. Und da bin ich dann immer ganz froh, dass das, was ich mache, jetzt erst in meinen Mit- bis End-30ern passiert, weil wäre das in meinen Anfang 20, ich glaube, da wäre ich anders. Da wäre ich ja noch gar nicht, also schau, und das ist ja auch das Gute, dass es hier viel darum geht, wie sind wir so geworden, wie wir sind, auf eine Art ja auch ein bisschen. Und das ist dann, ehrlich gesagt, ganz gut, ja.
Ja, ich glaube, so ein gewisser Selbstschutz kommt da auf jeden Fall auch mit dem Alter und mit gewissen Erfahrungen, die man gemacht hat und auch gemerkt hat, vielleicht muss ich da Grenzen aufzeigen auch und mir selber auch mich zwingen, die einzuhalten, damit das gut funktioniert und damit das ungefährlich bleibt, auch für alle Beteiligten. Ich habe das auch, ich bin gerade gefragt worden von meiner Heimatstadt, also wir sind ja ganz viel umgezogen früher, ne? So in verschiedenen Kreisen, aber Hofheim, der CSD, mein Taunuskreis, Hofheim, wo wir halt ein paar Jahre gewohnt haben.
Wo ist Hofheim?
Vor Frankfurt, so 20 Kilometer vor Frankfurt am Main.
Okay, ja.
Und die haben mich gerade gefragt, ob ich.
Ich dachte, das wäre so Bayern und war so, Barbie, ich hab so überlegt, warte ganz kurz. Ich weiß, Odenwald, Schule, bla, so das. Aber das ist so, Hofheim hört sich gerade wieder sowas an, wie man sagt, wo das R ganz doll gerollt wird oder so. Nein. Aber du bist ja, okay, alles klar.
Eigentlich bin ich ein hessisches Mädchen, aber ich kann es nicht. Das klingt immer schief, wenn ich es mache. Aber da gibt es jetzt ein CSD, crazy, ne? Also ich meine, das sind 25.000 Menschen wohnen da, glaube ich, nach wie vor. Vielleicht sind es jetzt mittlerweile 30, aber es ist immer noch wenig. Und da gibt es jetzt ein CSD schon ein paar Jahre und die haben mich jetzt gefragt, ob ich da eine Grußbotschaft senden will. Und ich war so ich musste da so lange drüber nachdenken und habe dann Ricardo gefragt, der kann so Sachen für mich mal super einordnen, ob ich das machen soll. Weil ich auch dachte irgendwie so, das ist so ein Brückenschlag in eine Öffentlichkeit meiner Vergangenheit. Und also du weißt nicht, in meinem Buch schreibe ich ja auch, habe ich sehr offen über meine Vergangenheit gesprochen und auch über sehr private Dinge. Aber trotzdem habe ich nie Ortsnamen gesagt. Ich habe nie, weil ich das so geheim lassen wollte auch. Und jetzt haben die mich halt gefragt und dann hat Ricardo gesagt, natürlich machst du das. Also auch overdue, dass die dich fragen. Ja. So, du bist die berühmteste Tochter der Stadt quasi. So, of course you're gonna do it.
Hast du keinen Schlüssel, einen großen Schlüssel, der auf einem roten Kissen dir irgendwie aus Samt überreicht worden ist?
I would love that. That's really camp. Mhm. Ja, und jetzt habe ich das angenommen und werde das auch machen.
Vor allen Dingen ist es nicht mal vor Ort oder sonst
irgendwas. Nein,
und das ist auch eine Grußbotschaft. Das ist wirklich so. Aber ich glaube, ich verstehe die Hürde trotzdem, weil es ist ein, das sind ja diese Kapitel, die man hinter sich gelassen hat. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast darüber schon geschrieben, hast also schon was sehr schonungslos vermutlich, weil du gesagt hast, ich schreibe den Ortsnamen da nicht hin. Was vor allen Dingen schonungslos ist auch ein schönes Wort. Schonungslos warst du. So, hast kein Blatt vor dem Mund genommen. Und hast irgendwie so, das einmal gemacht. Also es ist ja auch, glaube ich, so ein also kann ich ja nur rein interpretieren, dass es dann ja auch wie so ein Abschluss ist, oder?
Ja, also es wohnt auch von uns keiner mehr da. Ne? Mhm. Also die ganze Familie ist weggezogen, mein Bruder wohnt da noch so ein bisschen, mhm, aber der Rest ist halt irgendwie auch weg.
Also ist deine Grußbotschaft, keiner von uns wohnt mehr hier, aber schön, dass ihr noch da seid.
Nee, Happy Pride. Das Ding ist, das war ja eine scheiß Zeit für mich da. Ne? Ja. Und
ey, das wäre so, als würde jetzt jemand in die Minen was sagen. Wäre jetzt so, die Minen, wo ich zur Schule gegangen bin, wenn die sagen würden, hey Simon, wir haben hier queeren Abend, wäre schön, wenn du mal als Gast so. Ich würde auch merken, so, oh, es zieht sich alles zusammen.
Yes, aber, and no. Ja. Also einerseits ja, andererseits denke ich halt auch, wie geil ist das, dass sich das so verändert hat. Total, wie geil ist das, dass da jetzt so viel passiert ist. Mhm. Wie geil ist das, dass da...
Das ist ja auch ein Neubewerten.
Dass ich, wenn ich da noch wohnen würde, wäre ich nicht mehr the only gay in the village und die bunteste Sau am Platz, sondern es gäbe halt...
Konkurrenz.
Andere mehr. Ja. Kriegst du mehr auf die Fresse als ich? Das geht nicht.
Ja, naja.
Nee, aber so, ne? Dass das... Also ich freue mich total, dass es sich verändert hat. Andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen frohwehmütig. Und dann, ne, stellen die einem auch so Fragen, ja, also ich wollte halt, also ich will auch gar kein Verlügen, aber dann stellen die einem so Fragen, ja, was würdest du denn Leuten empfehlen, denen es so geht wie dir damals? Und dann denke ich halt auch immer so, abhauen. Mhm. Aber gleichzeitig willst du natürlich auch nicht die Stadt schlecht machen, wo der CSD stattfindet. Und du schickst gerade die Grußbotschaft und sagst so, Leute, verpisst euch. Ich glaube ja, dass das meine Erfahrung da eine sehr andere ist, als die von ganz vielen anderen Menschen und auch heute.
Aber das meinte ich gerade mit diesem so neu bewerten, andere Zeit, andere Leute, obwohl ich das immer in Mecklenburg-Vorpommern, also so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie...
Das ist besser geworden.
Ja, und das ist aber auch was so, weißt du, daran muss ich gerade dran denken, so dieses, ne, hier, was redet man und keine Ahnung was, und das ist ja dieses, da muss ich gerade dran denken, dass es damals bei MTV, glaube ich, war das, gab es diese It Gets Better Kampagne, wo immer eben gesagt ist, so amerikanische Celebrities, so ist immer so, hey, haltet durch, it gets better.
Licht am Ende des Tunnels.
Und das war halt so, sowas so, wo ich jetzt erst viel länger drüber nachdenke oder manchmal drüber nachdenke und so war so, ja, aber es wird ja, also so dieses, es wird besser, weil Schule schlimm, Jugend schlimm, alles schlimm, wann wird es denn jetzt besser? Und dann ist da jemand, der sagt, es wird besser. Und ich glaube, das ist ja schon alleine so
aber
ein...
Aber ist das nicht deine Experience?
Ja, das überlege ich gerade. So dieses, es wäre nicht besser geworden an dem Ort, an dem ich war.
Right.
So, it gets better. Also ich glaube, ich habe das überhaupt gar nicht so richtig verstanden. Und das ist das, was ich auch mal irgendwann meinte, als wir drüber gesprochen haben, so diese, die Mobber aus Schulzeiten sind ja heute Väter vielleicht... Oder weißt du, also so, und die haben sich ja nicht verändert, die sind ja nicht besser oder vielleicht haben sie mal hier und da mal kurz ein bisschen über ein paar Sachen nachgedacht, aber dieses It Gets Better war für mich früher immer ein, wie soll denn diese Situation jemals besser werden? Aber es ist natürlich trotzdem gut zu wissen, da sind Leute, die einen auf dem Schirm haben, also die einen sehen. Also gut, ich weiß gar nicht mehr, wer da mitgemacht hat. Aber
ich erinnere die Kampagne gut. Das Ding ist ja, also... Ich finde, das ist schon eine wichtige Sache, die jungen, queeren Menschen zu sagen oder jungen Menschen allgemein immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, da wo ihr jetzt seid, das ist nicht euer
letzter Standort. Genau, da müsst ihr nicht für immer sein, ihr müsst so, da nicht für immer bleiben.
Ihr müsst da so lange bleiben, wie halt Schule, Eltern, das ganze Prozedere euch dazu zwingt, aber sobald ihr mündig seid, könnt ihr abhauen und dann könnt ihr euer eigenes Leben anfangen und ihr könnt Regisseurin eures eigenen
Films sein. Ich glaube, so habe ich das aber damals gar nicht gesehen.
Ja,
okay. Also dieses so, und das ist so ein, jetzt gerade wo du sagst, sowas gibt man denen mit, es ist ja eigentlich ein, hey, guck mal, ich komme von da und das bin ich heute. Und das ist ja schon was irgendwie toll, also mich gibt's noch.
Ich bin jetzt eine berühmte Podcasterin mit 120 Euro auf dem Konto.
Ja. Mann, ja, naja. Ja, aber es ist ja trotzdem ein Zeichen und ich glaube, das ist das, was ich dann erst heute checke, wenn Leute sagen, it gets better, ist so, schau mich an, ich bin jetzt auch woanders. Aber
ich glaube, das sind ja so viele Ebenen, der Selbsthass wird besser, das nicht verstehen wird besser.
Und auch selbst überhaupt gar nicht checken dieses Jahr, wie soll es denn an einem anderen Ort besser sein, weil man nur einen Ort kennt.
Isoliert sein unter Menschen, die nicht sind wie du, wird besser. Du findest deine Crowd, du findest deinen Tribe, du findest die Leute. All das ist ja super wichtig, aber da schwingen ja auch dann so andere Fragen mit. Also ne, in dieser Grußbotschaft, also eine Frage war dann ja, was sagst du Leuten, die in deiner Situation sind und sich noch nicht geoutet haben, also in deiner Situation von früher. Und natürlich wollen die Leute immer hören, ja, oute dich, es ist super cool, live your life, baby, slay. Und das ist aber auch nicht die Realität. Ne? Für ganz viele Leute wäre das super gefährlich, so zu sagen, du musst dich immer outen und das ist die, du musst zu dir selber stehen, Individualismus, yay, klingt super.
Wenn du dich selbst
nicht
liebst,
toll auf TikTok.
Ja,
exactly, if you can't love yourself. die Realität ist aber, dass das für ganz viele Leute ganz schlimm ausgehen kann. Ne? Wenn du weißt, um dich rum, du bist nicht sicher, es ist gefährlich für dich, die Eltern können dich vor die Tür setzen. Don't fucking do it, wenn du dafür nicht bereit bist, wenn du das Gefühl hast, du willst noch ein paar Jahre Sicherheit, du willst noch ein paar Jahre körperlich unversehrt sein. So, es zwingt überhaupt, niemand zwingt dich dazu, dich jetzt bald zu outen oder schnell zu outen und dann ein authentisches Leben zu leben, weil das wichtiger ist als alles andere. Das sind alles blöde amerikanische Plattitüden, finde ich. Also,
das geht ja gar nicht.
Ja.
So, das ist immer dieses, was ich immer so, ja.
Lieber frei und stolz als Dach über dem Kopf. Woo!
Ja, ist das so,
Mann. Lieber obdachlos als angepasst.
Also, vor allen Dingen so mit so 14 oder so. Ja. Keine Ahnung, was hältst du, dass die mal mitgeben? Auf gar keinen Fall. Also, weil ich mich auch gerade frage, einfach nur dadurch, so was hätte ich eigentlich hören müssen? Was aber auch tatsächlich sehr, sehr oft was ist, was gerade bei mir an so Nachrichten reinkommt, sind so Eltern, die so sagen, hey, wir haben einen Podcast und das ist so, tut so gut und ich habe selbst irgendwie Kinder und ich weiß gar nicht und ich möchte die gerne supporten in irgendeine Richtung, was kann ich tun? Wo ich meine ganze Zeit, keine Ahnung. Also, sei da. So, nee, also
literally so zuhören, Liebe versprechen, sehen, beständig
die
sein.
Die Kinder sehen. Yes. Daran, da muss ich immer dran denken, als ich hier in diesem Theaterstück war von Edouard Louis. Ich weiß, das ist ein Name, den ich ab und an droppe, aber ich bin einfach fasziniert von diesem, so wie der das alles aufschreibt. Und ich
das Ende von Eddie.
Genau, das Ende von Eddie und dann aber auch eben
war noch das Bücher. War das Theaterstück, oder?
Nee, das Wer hat meinen Vater umgebracht? Das war das Stück, also wo es um die Beziehung oder wo es um seinen Vater geht und auch um die Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Und ich mich immer frage, auch währenddem ich das lese, weil ich finde, das ist jetzt nicht anklagend, aber das ist ja super oft, wenn man irgendwo was sieht, so, ja, hey, ich teile meine Erfahrungen, damit andere Leute auch sehen, ihr seid nicht alleine und man eigentlich nur so krass die Eltern niederbasht und eigentlich das gar nicht in eine Relation setzt. Also jetzt nur für da, also jetzt nicht, also natürlich, wenn da irgendwas Missbräuchliches oder keine Ahnung, was vorgefallen ist, auf alle Fälle, so ist es so, hier, speak out und so, aber manchmal ist es so, so denke ich so, da kann ja gerade niemand eine Position zu beziehen, um mal kurz zu sagen, nee, mir ging es dabei ja so und so oder so. Jedenfalls habe ich das, dieses Theaterstück gesehen und in diesem Buch, also wie gesagt, Edouard Louis, bin ich großer Fan von, und in diesem Buch, Wer hat meinen Vater umgebracht, gibt es eine Stelle, wo es darum geht, dass mein Vater ihn fragt, was wünschst du dir zum Geburtstag? Was möchtest du haben? Oder Weihnachten, whatever. Aber es war die Frage, was wünschst du dir? Und dann sagt Eddie,
Dildo.
Eddie sagt, ich wünsche mir Titanic. Ich möchte Titanic gucken. Okay. Ich möchte Titanic auf Videokassette. Ich glaube, das war noch Video oder vielleicht war es gerade Anfang von DVD. Und dann sagt der Vater eben so, nee, das ist also, hey, willst du nicht irgendwie, also, ne?
Ferngesteuertes Auto.
Ja, sowas. So. Ja. Also keine Ahnung mehr, was das war. Aber dann ist es eben so, nee, ich wünsche mir Titanic. Und das Ding ist, Eddie bekommt dann Titanic und sagt eben so, und von da an habe ich 5-mal die Woche Titanic geschaut.
So wie du jetzt mit Moonstruck.
Und es war auch eine, ja, es war eine Special Edition auch von dieser VHS. Und in diesem Theaterstück, als diese Stelle kam, habe ich so geweint. Ich habe so geweint und war auch so, war auf einmal so ganz doll so dieses, oh Gott. Also ich wusste schon, das hat sich schon so angebahnt. Jetzt gerade, wenn ich mich einfach nur zurückerinnere, so kommen schon die Tränen zurück. Ich muss mir so auf die Zunge beißen quasi. Oh. Weil es in diesem Moment, glaube ich, einfach das ist, er wurde gesehen. Und das ist das, was ich glaube, ich so dieser Mehrwert daraus ist, was daraus so mitgeht. Was nicht heißt, dass mein Vater mich nicht gesehen hat, meine Eltern mich nicht gesehen haben, keine Ahnung. Es ist einfach da kurz so dieses, und darüber habe ich neulich auch mit Freunden einfach gesprochen, wie schnell man das Herz von Kindern zum Beispiel auch bekommt, ist so, frag dir doch, was die sich wünschen. Schenk dir nicht was, was du glaubst, was gut ist, frag die. Und wenn ein Kind ist, das sagt, ich wünsche mir eine Zitrone, schenk dem Kind eine Zitrone und du wirst sehen, das hat die beste Zeit ever. So, und das ist wie, wenn irgendwie da jemand ist, der sich öffnet und sagt, oh, ich würde gerne Titanic, dann bewertet es nicht und sagt, na, das wäre aber eigentlich für Mädchen. Also aus der Zeit, ich weiß, wachsen wir eh so ein bisschen raus.
Nee, aber
nur babbelig wachsen wir da raus.
Man trägt das mit sich rum und ich trage das, ich bin 47 Jahre, ich trage das bis heute mit mir rum. Genau diese Stellen sind für mich immer Punkte, wo ich sofort anfange zu heulen. Wenn jemand sich offenbart und Applaus kriegt.
Ja.
Wenn in der unendlichen Geschichte gibt es, also wenn man nur die Filme kennt, Mannhausen, ist das im zweiten Teil im Buch, ist das im, also ne, da ist er schon in Fantasien und hat kreiert das selber. Und da gibt es, ich glaube, einen Esel oder so, der da bei Xaide irgendwie mitläuft. Xaide ist diese böse Zauberin und er läuft da irgendwie mit und dann gibt es einen Moment, wo er irgendwie von dieser Karawane, er wird quasi Xaide, erkennt, dass sie hat böse Absichten, aber sie spielt ihm vor, glaube ich, dass sie ihn so akzeptiert, dass sie ihn so reinzieht. Und dann gibt es einen, jetzt fange ich selber an zu heulen, gibt es einen Satz, wo
Michael,
dass man laut in der Nacht das freudige Wiehern oder das freudige IA von diesem Esel hört, weil er zum ersten Mal sich irgendwie angenommen fühlt.
Ja.
Und immer noch, ne? Das ist Jahrzehnte her und trotzdem immer noch, das ist so ein Wunderpunkt und so ein emotionaler Sowas, was mich so toucht jedes Mal, weil ich merke, da ist einfach, wir hatten das nicht.
Ja,
und auch wenn unsere Väter toll sind, ne?
Ja, ja.
I love my dad, der ist ein großartiger Vater, der hat auch das erste Mal, ich habe schon gesagt, ein Kind gehabt wie mich. Trotzdem ist das ein Punkt, wo einfach, wo ich merke, da,
ja,
da ist was.
Ich finde das so, vor allen Dingen aber auch das genau so einmal zu sehen. Ich finde es so schön, weil wir beide einfach so weinen, weil so, er hat Titanic bekommen, da ist ein Esel, der sagt, ich gehöre dazu. So, also es ist wirklich so, ja, sorry, so weit ragt's rein. Aber das einmal kurz zu erkennen für sich und nicht so zu fragen, also so, und das ist, glaube ich, das Schönste, was ich irgendwie bisher habe durch dieses komische Therapie machen. Und es ist immer so ein, woher kommt das? Es geht ja, ja immer daher, kurz zu fragen, warum, was fühle ich gerade und woher kommt das? Kann ich das Gefühl benennen oder kann ich es nicht benennen? Und das war wirklich so, schon als es kam, diese Stelle, und ich wusste schon, im Buch hatte ich das schon so, fand ich das so schön. Und dann war aber dann noch so auf dieser Bühne und dann steht er da und erzählt diese Geschichte und es ist einfach so ein, wie stumpf ist das? Das ist so das Kleinste. Es geht um seinen Geburtstag, es ist ein Tag, wo es um die Person geht, die da geboren ist, wo natürlich Eltern was machen, es ist kein großer Wunsch, er hat sich nicht gewünscht, hey, ich möchte da und da hin, ich möchte zum Konzert von Ariana Grande oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Film.
Und Stratze, so. Er wollte den Dildo nicht,
er wollte den Film.
Übrigens, nachdem du die Geschichte erzählt hast, so schlecht, dass ich diesen billigen Witz gemacht
habe. Nein, überhaupt nicht, das ist doch völlig fein. Aber das ist wirklich so, ja, also ich bin großer Fan davon, einfach nur, glaube ich, rauszugeben, wenn ihr, wem auch immer, etwas, also und das ist wirklich egal, ob hetero oder homo, es ist einfach so ein, oder in between, es ist ein gesehen werden und das hört sich so platt an und ich finde auch so, das hört sich so an wie so eine, ja, als wären wir ein esoterischer Podcast hier jetzt gerade.
Nein, aber ich krieg die Nachrichten ja auch viel von Müttern, von Kindern, die sagen, mein Kind ist trans, mein Kind ist dies, mein Kind ist das. Oder auch, ich habe von TherapeutInnen, die dann schreiben, die dann das Buch auch gelesen haben, die sagen, es hat mir geholfen, die Kinder besser zu verstehen und auch anders mit denen umgehen zu können, mich da besser reinfühlen zu können und so. Und das, also, finde ich überhaupt nicht esoterisch. Ich finde, das ist ein schöner Mehrwert von unserem kleinen Plauderstündchen hier, dass es vielleicht Menschen gibt, die das hören und dann denken, ach Mensch, jetzt verstehe ich mein Kind besser. Mhm. Oder jetzt habe ich irgendwie, jetzt, weil ich glaube, ganz oft sitzen Eltern ja vor ihren Kindern und gucken die an und denken sich, ich würde dir so gerne helfen, aber ich weiß nicht wie.
Ja, genau.
Ich verstehe dich nicht. Ich weiß nicht, was du brauchst. Sag es mir doch. Und das Kind sagt es natürlich nicht.
Na, willst du
weil Kinder nicht bei der Therapie sind und 47 beziehungsweise 38 sind und sagen, ich möchte übrigens gesehen werden, Mama. Ich möchte
gesehen werden.
Papa, ich möchte gesehen werden. Sagt ein Kind nicht. Also ja, hi.
Genau, aber das ist ja genauso dieses, wenn man sagt, du wirst gesehen, du wirst geliebt, also das sage ich ja auch gerne manchmal einfach so aus Witz oder so, also weil das ist ja dieses innere Kindgedöns oder keine Ahnung was man da manchmal irgendwie hat oder wie man es nennt, aber es geht ja nur einfach darum, einmal ganz kurz so zu wissen, aha, was berührt mich und woher kommt's und das ist dann wie eine Message, die du irgendwie raussendest und natürlich so vorher dieses, okay, mache ich das oder mache ich es nicht, Ricardo, soll ich das machen? Und er sagt, natürlich machst du das, weil du wirst gesehen,
ja.
auch in diesem Fall.
Das ist aber auch bei allen Geschenken so, ne? Also ich habe eigentlich alles, ne? Ich brauche nichts, außer Sachen, die ich mir nicht leisten kann. Alles andere kaufe ich mir eh selber. Aber ich freue mich überhaupt nicht über Geschenke, die gedankenlos sind, die man einfach so irgendwie hier, habt ihr was mitgebracht, denke ich, fick dich. Geschenke, wo ich merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht, jemand hat mich gesehen,
stress mich nicht. Hör auf, stress
möchte
mich,
ich, da kann ich sofort heulen. Nicht.
Ja.
So, weil das ist, für mich ist dieses Gesehenwerden nach wie vor so wichtig, auch in Freundschaften. Und wird es jetzt auf jeden Fall Leute geben, die sagen, ja, freu dich doch auch über Kleinigkeiten, sure, kleine Gedanken zählen auch, aber wenn mir jemand irgendwie einfach irgendwas schenkt, was offensichtlich ist, was ich entweder schon habe oder wo ich mit nichts anfangen kann oder was einfach völlig vorbei an mir ist, einfach aus dem Geschenkeschrank gegriffen, da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig dankbar.
Da ist dann natürlich, je nachdem, wie die Love Language ist, ob man jetzt sagt,
ja,
so aber, hier Geschenke oder
also keine Ahnung. Also wenn ich merke, dass, und das kann eine klitzekleine Kleinigkeit sein, es muss überhaupt nicht teuer sein oder sonst irgendwas, aber ich merke einfach, da hat sich jemand mit mir auseinandergesetzt als Person und sieht mich, das ist so wahnsinnig toll für mich.
Würdest du dich freuen, wenn ich dir so Lip Liner von Kylie Jenner schenken würde?
Sure. Hast du den in irgendeiner PR-Tüte bekommen oder was?
Ja, dann würde ich dir kaufen. Bei Douglas oder so. Oder online. Naja, okay, muss ja kein Lip Liner sein. Ist okay.
Jetzt haben wir gerade schon über Ricardo so viel gesprochen. Jetzt muss ich noch eine Ricardo-Geschichte erzählen.
Na dann.
Ich habe ja heute schon gearbeitet. Ich war ein fleißiges Mädchen.
Ricardo, hörst du uns? Naja.
Ja. Ich glaube, die hat zu viel zu tun, die
das
Maus.
Das ist doch völlig okay. Ja. Erwartest du das von deinem FreundInnen, dass sie einen Podcast hören?
Nee.
Ja, auch null. Ich finde das aber auch gut. Ich finde es sehr selbstlos.
Ich teste Art, aber. Wenn Leute sagen, sie haben es gehört, dann teste ich. Und wenn sie dann gelogen haben, bin ich sauer.
Achso, das ist aber auch gut. Dann teste ich.
Ja. Wenn Leute sagen, ah, ich höre voll gerne euren Podcast und ich verschlinge jede Folge, bin ich so, was fandst du eigentlich? Fandst du das schlimm in der letzten Folge?
So, was und dann so, achso, nee, hatte ich eh rausgeschnitten gehabt, das und das und das. Ja.
Ja. Nee, war heute bei Ricardo schon, hab den fertig gemacht. Bin fertig gemacht.
Aber Barbie, ich glaube, das ist auch noch ein Teil von dir. Ich weiß, du willst nicht interviewt, bla bla bla, whatever, aber weil du gerade sagst, du hast ihn fertig gemacht. Wir sind noch gar nicht richtig durchskizziert, dass du Hair- und Make-up-Artist bist. Ja, eigentlich.
Das ist mein Hauptberuf seit.
Bei Hart wollte ich sagen, aber du hast es gelernt, richtig, ne?
Ich bin diplomierte Maskenbildnerin, genau. Habe das gelernt bei einer schicken Maskenbildnerschule und nicht so ein 6-Wochen-Kurs, sondern ich glaube, 2 Jahre war ich da oder hab verkürzt auf 1,5 irgendwie so.
Aber du so gut warst.
Bei renommierten Menschen und habe da eine ganz große wilde Filme gemacht. Wir haben den ersten Enemy at the Gates gemacht, den ersten, wie heißt das mit dem Virus, mit den Zombies, Mila Jovovich.
Ah, Resident Evil.
Den ersten Resident Evil haben wir gemacht. Also, mein Chef hat den gemacht und wir waren als
aber du hast so richtig
Maskenarmada dabei. Ja, ich bin diplomierte Maskenbildnerin.
Okay, ist auch stark, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, weil ich dachte, nee, ich bin ausgebildete Celebrity Hair- und Make-up-Artistin.
Nee, bin jetzt nicht nur Schminkmaß, sondern ich kann auch.
Du könntest eine Wunde machen. Du könntest jetzt, wenn jetzt Potsdam-Babelsberg Filmpark anruft und sagt, hey, die Horrornächte stehen wieder an, wir brauchen jemanden, der noch eine klaffende Wunde macht, sagst du, say no more.
Also, wenn das einfache Sachen sind, ja, ich habe natürlich Special Effects seit 20 Jahren nicht gemacht.
Ja.
Aber ich mache halt dann zwischendrin mal so.
Aber das war dann deshalb auch sehr, sehr, sehr gut für deine Clubkid-Zeit, als so viel. Genau.
Also ich glaube auch tatsächlich, dass meine Drag und also meine Gender-Geschichte, dass das auch ein Grund ist, warum ich überhaupt Maskenbild gemacht habe. Weil ich
wie bist du da gelandet?
Gucken wollte,
wie du bist für mich gerade, bist du immer noch gerade in Berlin angekommen und bist bei den Schwestern?
Nee, ich war ja auf der Odenwald-Schule, habe da Abitur gemacht und es war nie der Plan, dass ich Make-up mache oder Haare. Ich habe das aber immer gemacht. Also ich war immer Make-up besessen und Haar besessen, habe auch meinen Freundinnen auf der Schule die Haare geschnitten, habe die Leute um mich rumgeschminkt die ganze Zeit, weil das halt, ne, das war Teil meiner Welt. Ich fand das halt total faszinierend. Ich wollte mich verändern, ich wollte verschiedene Looks machen, ich wollte mich irgendwie verändern. Habe ich zweimal gesagt, schön. Und habe Abitur gemacht, aber auch ein gutes Abitur und war klar, eigentlich geht die Richtung geht's Richtung Literatur oder es geht Richtung Film, Medien, irgendwas, Theater. Also es gab viele Wege, die offen gewesen wären. Und dann bin ich ja erstmal nach Köln nach dem Abitur für ein Dreivierteljahr, um mich da zu orientieren und habe da gemerkt, ich kann mich nicht entscheiden, weil ich muss mich jetzt entscheiden, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Und I'm not equipped to do that. So, ich stehe da und habe Depressionen, weil ich einfach mich nicht festlegen kann. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, mach doch einfach das, was du schon immer gemacht hast und was du kannst. Und dann machst du dir daraus eine Karriere und kannst dann später, wenn du damit Geld verdienst, alles andere auch machen. Und dann war ich so, ich werde doch kein Friseur. Ich bin zu klug, um eine Friseurin zu werden, habe ich gesagt. Ich bin ein Miststück. Und dann hat sie gesagt, naja, aber du musst ja nicht jetzt in Friseurladen Haare schneiden, du kannst ja auch Maskenbild machen zum Beispiel, dann kannst du filmen und dann kannst du dies, dann kannst du das, kannst du ans Theater. Und dann dachte ich, das ist ganz spannend. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe in Berlin so, das war ja, also es gab das Internet, aber sehr rudimentär, ne? Und habe versucht, eine Maskenbildnerschule zu finden und war halt so bei René Koch und bei so Konsorten, die halt dann so.
Warte kurz, René Koch ist der Lippenstift-Typ, ne?
Ja, lustig. Also süßer Typ, aber war halt so.
Ja. Ich habe hier eine Schule und da machen wir einen 6-Wochen-Kurs und das sind die Fotos von meiner Abschiedsklasse. Und dann sind das halt so, und
dafür bezahlst du 8.000 Mark.
Genau, ganz kurz. Und es sind so 6 Wochen und dann haben die so abgeklebte Augenbrauen, wo sie die Augenbrauen durchscheinen und so eine 20er-Jahre-Braue und so eine 20er-Jahre-Lippe und sehen halt wirklich aus.
Das
ist so lustig. Emi. Furchtbar.
Ein kurzer Exkurs dazu, weil so René Koch jemand ist, der immer so gerne bei so Radiosendern. Weißt du, ich habe ja.
Ja.
Ich komme ja vom Radio und da war dann auch so, keine Ahnung, 94.3 RS2 oder so, als ich damals Praktikum gemacht habe und sowas alles, war immer gerne. Dann können wir doch einen O-Ton bekommen von, entweder war es damals noch Udo Walz oder René Koch, weißt du, so dass einer von
die
den beiden.
Die sich auch gern.
Süß, einfach süß.
Die waren immer ein süßes Team. Ich war ja öfter bei Udo im Haus wegen Barbara Becker, die ich ja seit 100 Jahren persönlich mache. Ich bin ihre persönliche Hofmaske quasi. Und die und Udo waren ja doll befreundet und dann war ich öfter bei Udo im Haus. Und wenn der und die Koch zusammen waren, das war immer lustig. Ja, das war so lustig. Wirklich die alten bösen Weiber von, die saßen dann zusammen, haben über alle gelästert. It was very funny. So, und bei dem war ich und dann hat er mir seine Fotos gezeigt und dann habe ich gesagt, also, das kann ich jetzt schon. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, also mit dieser Arroganz können Sie eigentlich nur an diese eine Schule zu diesem einen Maskenmenschen, ich werde den Namen nicht sagen, gehen, weil also.
Aber war das dann auch eine private?
Ist eine private Schule. Also du kannst, die Prüfung ist öffentlich staatlich anerkannt, die wurde von der gleichen Handwerkskammer abgenommen oder wie das heißt, wie die staatlichen auch, die du am Theater machen kannst. Das heißt aber dadurch, normalerweise brauchst du eine Friseurausbildung, um am Theater Maskenbildner zu machen. Wir, bei uns war das inkludiert in der Ausbildung. Und wir mussten aber das gleiche Level von Haarkenntnis haben, um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden. Das heißt, du musst, weiß ich gar nicht, 50 perfekte Haarschnitte gemacht haben oder so. Also Fassonschnitte ohne Maschine.
Wie wird das dann bewertet?
Na, die werden abgenommen von unseren LehrerInnen.
Dann hast du
so eine Karte. Genau, aber die waren natürlich auch streng, weil die sich nicht blamieren wollten vor der Handelskammer. Also es war schon, it was a little bit tough. Und es ist auch nicht die schönste Zeit gewesen da in der Schule. Aber da habe ich gelernt, was ich so, also ich habe die Grundlagen gelernt. Den Rest lernst du dann eigentlich auf dem freien Markt. Durchs Assistieren, durchs Mitgehen, durch mit guten Leuten arbeiten.
Ja.
Und ich habe aber relativ schnell, also ich habe nach dem Abschluss habe ich einen Film gemacht, einen Weihnachtsfilm, und habe dann gemerkt, dass ich will nicht mit Schauspielern arbeiten die ganze Zeit. Das ist mir irgendwie zu crazy. Die sind gaga. Also natürlich nicht alle, um Gottes Willen. Aber die,
doch,
mit denen
alle.
Ich da gearbeitet habe, die waren auf jeden Fall gaga. Du nicht, Simon.
Nee, aber ich sag trotzdem doch alle. Also ich finde wirklich, Schauspielwelt ist wirklich eine mir so fremde Welt. Und es ist so krass, wie Ego da nochmal ist. Und aufwendig selbst. das super gerne irgendwie machen möchte, finde ich wirklich immer wieder spannend, wenn ich da einen kleinen Exkurs mache. Was natürlich aber auch daran liegt, dass ich da einfach noch super wenig Leute kenne oder so. Vielleicht bin ich deshalb einfach auch so vorurteilsbehaftet. Aber nun, ja.
Also meine Erfahrungen waren auch nicht schön. Let's say that. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe in die Beauty-Richtung und mache halt, ne, Celebrities und Werbung und Mode.
Aber
und
das ist ja natürlich schneller gesagt und gedacht als dann.
Ja, ich hatte das Glück, dass es gab damals noch viele Agenturen, so Haare-Make-up-Agenturen, die sind ja mittlerweile auch so ein bisschen im Aussterben, aber damals florierte das noch. Die hatten in den 90ern echt gute Zeiten, glaube ich, und das rettete sich bis in die 2000er. Und da hat mich einer angerufen, weil ich einer Maskenbildnerin assistiert hatte ein paar Mal, die auch auf der Schule gewesen ist, und die hat mich wohl empfohlen, und dann haben die mich angerufen und gesagt, hey, möchtest du nicht? Und ich war so, yes, I want. Und dann durfte ich da erstmal als Assistenz mitgehen bei ganz vielen tollen Leuten, die tolle Arbeiten gemacht haben, und da lernst du am meisten. Und dann irgendwann sagst du dann, okay, jetzt mache ich es selber. Jetzt bin ich alleine.
Ja. Und so bist du dann bei Barbara Becker dann jetzt am Ende des Tages gelandet zum Beispiel.
Ja, also zum Beispiel, genau. Also Barbara kenne ich jetzt wirklich auch schon seit 15 Jahren, glaube ich, oder so. Wir machen immer Witze, dass unsere Beziehung länger hält als alle unsere Ehen zusammen. And it's true. It's funny. Genau, und Barbara und ich sind seit Ewigkeiten auch schon fest zusammen quasi. Also die,
ne? Also du hast so deine Leute, die du machst.
Genau. So. Barbara hat mich früher auch immer noch nach Miami und so geflogen, wenn da irgendwelche Sachen waren. Heute hat man das Geld, die Produktionen haben das Geld nicht mehr. Aber früher bin ich halt mit ihr um die ganze Welt gereist. Jetzt ist es nur Deutschland und Europa. Aber auch das ist ja schön. Genau. Wie kamen wir auf das Thema?
Du warst bei Ricardo, weil du ihn gemacht hast. So.
That was a little detour.
Ja, nein, aber es war ja trotzdem einmal ganz kurz, weil ich so war, wir sprechen halt in einem Selbstverständnis drüber, ohne einfach mal
Leute
ganz
wissen,
kurz so irgendwie
die
darüber
zu kennen mich nicht.
Genau. Und ich weiß es ja eigentlich auch noch gar nicht, deshalb ist so, aber ich tue so.
Nein, was mir bei Ricardo aufgefallen ist, ich habe den fertig gemacht für ein Event, ein Podcast, wo er heute ist. Und Steven ist ja sein Mann, ne? Ich hab die beiden ja verheiratet auf Mallorca letztes Jahr. Und immer wenn ich die beiden zusammen sehe, merke ich so, die haben mich eigentlich auch echt versaut. Also ich bin ja schon viel länger auch aus Überzeugung Single, als die beiden zusammen sind und sich überhaupt kennen. Aber die beiden zusammen zu sehen, ist immer nochmal so ein Reminder, wie es sein kann, wenn es toll ist, wie eine queere Beziehung sein kann, wenn es toll ist. Und honestly, drunter will ich es nicht machen. Die beiden sind so geil zusammen und es ist so schön zu sehen, wie so zwei Männer wirklich keins von den doofen Klischees, von den doofen schwulen Beziehungsklischees so erfüllen, die man so kennt. Und die sehen sich wirklich, die gehen aufeinander ein, die schaffen Raum für all das, was Raum braucht. Und es ist einfach, es ist jedes Mal so, dass ich mir denke, okay, if it's not this, I don't want it.
Ja, aber dann müsstest du das ja erstmal suchen, Barbie.
Ja, aber ich will nicht suchen. Ich will nicht von Töpfchen zu Töpfchen hüpfen und mir Enttäuschung nach Enttäuschung abholen. Da bin ich lieber alleine.
Ja, ich finde das krass, weil das natürlich auch was ist, was mich auch ganz, ganz viel beschäftigt. Oder beziehungsweise, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, oder eine Freundin hat neulich zu mir gesagt, Simon, du bist in der Pubertät jetzt gerade. Weil ich ja gerade erst so
du
richtig
anfange. Du wilde hormonelle Maus.
Ja, weil ich jetzt gerade erst so, ehrlich gesagt, zum ersten Mal so richtig in meinem Leben denke. date. Also ich das eher so ein bisschen bewusster mache, als ich es früher gemacht habe, weil das war sonst immer ein, genau, ich hatte einmal diese Beziehung, furchtbares Ende, danach war auch so, aber eher so unterbewusst. So, und dann immer, wenn ich jemanden gedatet habe, habe ich danach sofort gesagt, so, nee, okay, ist nichts für mich. Und habe dann für die nächsten 1,5 Jahre niemanden gedatet oder auch mein Sexleben oder sonst irgendwas, war immer so ein Auf und Ab, weil ich zwischendrin einfach dann immer so dachte, nee, ach, das ist alles nichts für mich und keine Ahnung was. Und dann war ich aber irgendwann eben an diesem Punkt so, doch, hä, warum sage ich, das ist nichts für mich? Oder was sind die Punkte, die ich eigentlich gerade brauche oder die Sachen, die ich gerade suche? Ich aber trotzdem genauso der Erkenntnis oder dem so gegenübersteht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, warum ist für immer nichts für mich? Also warum schließe ich für mich aus, das, was du gerade gesagt hast, so wie bei Ricardo und Steven, so wenn du die beiden siehst, so das drunter machst du es nicht, so dass ich irgendwie so denke, nee, wenn ich die Beziehung von Freunden von mir irgendwie sehe, ob heterosexueller oder homosexueller Natur, whatever, wenn ich das sehe, denke ich immer so, wow, das ist so schön, hätte ich auch gerne, aber das wird es für mich nicht geben. So, weißt du, es ist ja vielmehr ein in mir drin ist irgendwas, dass ich sage, so, so da komme ich gar nicht hin.
Also, das ist unmöglich für dich.
Genau. So, und das ist aber das, was und ich ja gerade aktiv du das bekämpfe.
An dich als Person oder an dich, weil du schwul bist?
Nö, das habe ich, glaube ich, ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich was, weil ich natürlich auch sehr, sehr weit vorne bin, was Judgen angeht. So, dass wenn ich da wieder sehe, aha, und die, nee, genau, entweder dann auch so, aber das ist dann auch noch ein bisschen was, was ich natürlich bewerte oder bewertet habe, auch ganz viel dagegen angekämpft habe, um zu sagen, nee, so ein Schwuler bin ich nicht. So, ich halte jetzt nicht mit meinem Partner auf einmal Dreier oder nee, ich gehe jetzt nicht, habe keine offene Beziehung, nee, ich bin nicht so und so oder sonst irgendwas, weil es natürlich, die laufen ja die unterschiedlichsten Beziehungsmodelle über den Weg oder auch die unterschiedlichsten Beziehungen oder auch eben Leute so da, wo du irgendwie so siehst, so, ah, okay, die haben eine offene Beziehung und man spiegelt das ja sofort auf sich und ich bin immer so, könnte ich nicht oder was heißt könnte ich nicht, will ich nicht. So und habe auf der einen Seite natürlich immer noch diesen Schmerz aus meiner ersten Beziehung, was auch ein bisschen absurd ist, weil ich mich mittlerweile frage, war das überhaupt eine richtige Beziehung oder nicht? Ich aber trotzdem so weiß, oh, ich möchte ehrlich gesagt niemanden, der mich verarscht, der mich verletzt und bin deshalb ja nochmal so extra careful. Ja, wer will das? So, ich weiß, aber es ist so ganz, ganz komisch, dass ich ganz, ganz viele Dinge in mir habe ich einfach manifestiert, lass doch einfach ganz die Finger davon. So, weil das, du wirst es nicht kriegen. Und ich jetzt aber gerade so merke, so, nee, okay, die letzten 18 Jahre, die ich jetzt vielleicht irgendwie Single bin und das so in mir drin manifestiert habe, gehe ich natürlich jetzt irgendwie da dagegen vor, bin unterwegs, lerne dann aber auch natürlich viele Typen kennen, die sagen, nee, eine monogame Beziehung will ich nicht. Und ich dann wieder da auf einmal stehe und so bin so, oh, okay, jetzt muss ich einmal kurz reflektieren, möchte ich eine monogame Beziehung haben, weil es mir heterosexuell vorgelebt ist? So, also dieses komische, dann denke ich so, nee, Simon, du bist jetzt nicht der Vorreiter und sagst jetzt genau, du hast diese eine Couple, hast du bei Instagram gesehen und vielleicht mal in einer Talkshow, die sagen, hey, genau, wir sind eine Polybeziehung, die ich einfach anschaue und einfach denke, ihr seid schlimme Menschen, einfach so, oder weißt du, keine Ahnung was, oder halt einfach so bin und dann einfach so denke, nee, ich mag euch schon menschlich gerade überhaupt gar nicht, und es geht gar nicht um euer Beziehungsmodell. Ich habe ein Bekannter von mir, ist in so einer Poly-Beziehung und sowas so, finde ich alles
und mein, du findest er ist ein schlimmer Mensch.
Nee, den finde ich nicht ein schlimmer Mensch, aber ich finde so, die schlimmen Menschen sind ja auch ich finde genauso schlimm die Menschen, die ihre Dating-Sachen bei TikTok machen und sagen, hey, ich heiße bla 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 und heute nehme ich euch mit auf ein Date, hier darf ich euch vorstellen, das ist XY, hi, wink mal, und dann denke ich immer so, ihr seid gerade wirklich ganz, ganz komisch. Und da geht es gar nicht um den Wunsch danach, also so wie ich das früher hatte, dieses Ankämpfen gegen Homo-Klischees und zu sagen, nee, ich wäre anders. Also ich hätte eine Doppelmaushälfte, in der ich wohnen würde. Wir würden auch gerne mit zum Helene Fischer-Konzert gehen. Wir würden, also weißt du, so immer dieses sehr wir haben Thermomix zu Hause. Also darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern es ist vielmehr so ein, okay, was möchte ich? Und dazu kommt dann natürlich auch noch Berlin, ist, glaube ich, oder Großstadt ist nochmal so ein extra anderes Ding, was man da vielleicht so ein bisschen aufmachen kann. Aber das ist wirklich, ja, ich weiß es. Also ich weiß, ich sehne mich danach, ich möchte das. Aber in erster Linie möchte ich eigentlich nur in den Arm genommen werden und der kleine Löffel sein. Das wünsche ich mir mit meinen 1,93. ich möchte einfach nur in den Arm genommen werden. Und bin aber, ja, weiß nicht, ich finde es weird, weil ich merke, ich judge so über Beziehungsmodelle von anderen Leuten und denke mir so, aber die haben eine Beziehung, Simon. Und die reden ja auch vielleicht viel darüber oder die haben das und das so. Und wo stehe ich an der Stelle, dass ich irgendwie sagen kann, ach, die, na, mal sehen, wie lange das gut geht. die lieben sich gar nicht wirklich. Weißt du, sowas sage ich dann.
Ja,
also aber ich bin, das ist ja vielleicht auch ein Selbstschutz.
Bin schon bei dir, auch was das Poly-Ding angeht, das ist, glaube ich, auch nichts für mich. Andererseits hinterfrage ich das genauso wie du und denke immer, ist das einfach gelernte Heteronormativität, die ich da mir angezogen habe, die ich verinnerlicht habe?
Nee, aber ich habe
auch das tatsächlich gar keine Lust da jetzt. Aber ja, ich habe da auch einfach keinen Bock drauf. Mhm. Und ich hatte auch, also ich habe das mal versucht. Ich hatte zwei Beziehungen, glaube ich, die wir dann irgendwann mal kurz geöffnet haben oder wo das so sporadisch, ja, wir versuchen mal, Und also ich war immer die dann keinen Sex hatte, weil ich hatte keinen Bock auf jemand anderen. Ich bin da, wenn ich mit jemandem verliebt bin, dann will ich mit dem Sex haben und mit niemand anderem. Ja. So, und das fand ich weird und ich finde auch Dreier immer weird. Also ich habe das natürlich auch immer mal gemacht. Auch, also mit Pärchen Dreier fand ich immer weird, weil es war immer Eifersuchtsdrama am Ende. Also ne, du hast mit einem besser verstanden, das hat sexuell besser funktioniert und dann musste das dann ausdiskutiert werden vor mir, warum er jetzt gerade mit mir und so und nicht mit ihm. Und ich dachte, Leute, ich gehe nach Hause.
Ja.
Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. I get that, aber es ist, und ich weiß, ne, also die Simonettis quasi als Baseline zu nehmen und zu sagen, drunter mache ich es nicht, ist auch crazy. Mhm. Aber Ricardo hat mir heute erzählt, ich bin nicht der Einzige. Es haben sich drei seiner Freundinnen, noch eine während der Hochzeit und zwei danach von ihren Männern getrennt.
Ah ja, krass.
Weil
ja,
sie gesehen haben, okay, das ist das, was ich eigentlich haben will. Und offensichtlich finde ich das in der Beziehung, in der ich bin, findet das nicht statt. Es wird auch nie dahin kommen. Also why am I wasting my time? Ich besetze mich ja quasi auch mit jemandem, der mich blockiert, falls ich werde den nächsten Mann nicht kennenlernen, mit dem das vielleicht so sein kann. Mhm. Weil ich jetzt mit dem zusammen bin, der mich anfurzt, wenn ich mich auf die Couch setze.
Ja, aber das ist ehrlich gesagt so ein bisschen das, was ich auch gerade so bei mir so ein bisschen merke, ist, okay, wie date ich eigentlich? Was mache ich? Und das ist so, you know that, also du weißt es, weil ich dir damit vielleicht auch schon das eine oder andere Mal kurz in den Ohren lag oder so, pop, 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 so ein bisschen bin.
Du weißt, ich mag das, wenn du dich mir anvertraust.
Ja, das wird noch öfter passieren, weil dein Blick reicht mir auch manchmal dann schon einfach so. Oder ich sag dann schon, ich weiß das schon, aber ich will es dir nur einmal ganz kurz sagen, wie ich da hinkam. Und das ist super absurd, dass meine Erkenntnis für mich gerade ist, dass ich immer nur auf Typen stehe, die auf mich stehen. Also das hört sich jetzt so an, ja, schön, genau, gegenseitig aufeinander stehen, aber das Ding ist, wenn jemand entscheidet, den will ich jetzt, dann
reicht das schon.
Dann reicht das schon. Dann bin ich sofort so, ich bin nur bei der anderen Person, ich bin gar nicht bei mir. Es geht nicht darum, was denke ich eigentlich, wie fand ich die Situation jetzt gerade, sondern ich denke mir viel mehr so, okay, mag der mich wirklich, fand er den SEX gerade gut? Findet er wirklich, dass ich gut küssen kann? Oder hat das nur gesagt? Oh, er hat ziemlich oft gesagt, dass ich gut küssen kann. Also kann ich es also vielleicht dann auch wirklich? Aber ich bin ganz oft wirklich nur bei, okay, was denkt er gerade? Und danach denke ich für mich dann vielleicht selbst so, sagen Sie mal, was machst du da eigentlich gerade? Also was für ein Honk ist das jetzt hier gerade? Genau, nee, ich komme da gar nicht drin vor. Mein Beuteschema sind Typen, die auf mich stehen. Und das ist so, weißt du? Und es geht nie gut aus. Also ich habe ja erst jetzt angefangen zu daten. Und also so richtig, richtig. Und die ich jetzt alle gedatet habe, also tatsächlich alle, da gab's noch keine Ausnahme irgendwie mit drin, ist immer ein, aha, was wollen die? Aha, krass, der hat Interesse an mir. So, es ist nie ein, also ich hatte nie, also wäre das jetzt so, ne, diese TikTok-Sounds, who was interested first? So, da wird nie auf mich gezeigt werden, sondern ich würde immer auf den anderen zeigen, würde sagen, nee, der kam dann. So, aber es gab natürlich trotzdem Situationen, wo ich was mit Typen hatte, die ich wahnsinnig hot finde oder ich finde die dann auch hot, aber ich finde die eigentlich nicht interessant. Oder ich merke relativ schnell, oh nee, eigentlich finde ich das gar nicht. Irgendwie finde ich den komisch. Irgendwie ist da jetzt gerade so, hey, geht ja gar nicht um mich gerade. So, nee, weil wie soll es um mich gehen, wenn ich gar nichts sage, weil ich die ganze Zeit einen Typen date und dabei denke, was denkt er gerade? Da kann es ja gar nicht um mich gehen.
Lustiger ist, wenn dann das dann weitergeht und dann irgendwann wirst du verlassen, weil die Typen das Gefühl haben, sie können dich gar nicht greifen oder sie haben sich was Falsches vorgestellt unter dir, weil du gar nicht da bist die ganze Zeit. Und dann wird sich von dir getrennt und dann hast du ein gebrochenes Herz, obwohl du am Anfang gar nicht interessiert warst.
Ja, genau so.
Bin there, done that. Aber ja.
Obwohl, ich glaube, so weit wird das noch nicht mal kommen, dass da ein gebrochenes Herz ist, weil ich sofort an irgendeinem Punkt immer denke, irgendwas ist komisch. Und das habe ich jetzt einer Freundin gerade so gesagt und war so, also ja, ich glaube so, wenn ich das meiner Therapeutin erzähle, so, dann wird sie sagen, aha, gut, endlich sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, dass du merkst, du kannst auch mal schauen, wen du toll und spannend findest.
That's a fantastic idea.
So, und das Ding ist, und das sage ich dir, das mache ich nur bei SEX. Also wenn ich irgendwo online bin für ein Hookup oder so, bin ich mittlerweile so, ich suche mir die Typen, die ich richtig heiß finde. Wo ich denke, da hätte ich gar keine Chance. Also das war dann mit der Realisation von, hä, komisch, ich bin ja gar nicht da, weil ich so, ich probiere das mal aus, aber nur in a sexual way. Wo ich so denke, den finde ich oberflächlich gerade so attraktiv. Oder wo ich selbst sagen würde, so out of my league. Und dann mal gucken. So, hat funktioniert, hat es mich glücklicher gemacht. Vielleicht.
Die beißen dann auch an.
Ja, nicht immer. Aber ich habe auf alle Fälle gemerkt, weil ich mich gerade frage, wie komme ich aus, also wie lerne ich das für mich? Also, was jetzt auch schon wieder ein bisschen komisch ist. Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Psychologin und bla bla bla. Aber ich find's einfach trotzdem gerade interessant, weil es einfach nur mein Learning für mich jetzt gerade ist. Ist halt,
ist das also, nicht die von das Kind, die was?
Ja, ja, ja. Genau. Hi. Und das ist so, ja, ich bin gerade quasi so ein bisschen, ja, ich glaube, ich muss lernen, dass, also ich finde es natürlich trotzdem immer noch toll, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt, also ich will ja keine Arschlöcher daten. Ich will es ja nicht umdrehen, will ich gerade sagen. Aber das ist ja auch gar nicht so, weil ich ja immer jedem Typen erstmal die Chance gebe, die Liebe meines Lebens zu werden. Ich dann aber relativ schnell dann irgendwann so merke, aha, warte mal, wie ist das ja eigentlich gerade zustande gekommen? Ah, weil du wolltest.
So. Spannend.
Ja, aber
ich habe, also als ich noch gedatet habe, ich habe immer konsequent eigentlich bis dann zu meiner Ehe, das schließen wir aus, aber bis dahin completely out of my league gedatet. Mhm. So. Also ne, wenn man uns so nach diesem schwulen Rating-System oder nach dem gängigen amerikanischen Rating-System, let's say that, ist das eine 1, ist das eine 10? So, ne, auf dieser Skala von gar nicht hot bis mega hot, perfekt. Ich habe mir immer Typen gesucht, die so 2, 3 Punkte über mir waren
quasi. Vermeintlich doch, aber auch eigentlich,
nee, also oder? Optisch ganz klar. Die haben okay. Optisch ganz klar
eine okay,
ganz
wir reden andere Liga nur gespielt. Von der Optik, wir genau. Sind gerade nicht bei.
Nee, nur optisch. Mhm. Die haben optisch auf jeden Fall eine ganz andere Liga gespielt. So,
und das gespielt. Heißt doch meistens, lass mich raten, einfach nur durchtrainiert, oder?
Nö, also schon auch hübsch. Mhm. Also ich kann überhaupt nicht, Melly hat so ein Ding, die ist, also ne, das kann Butterface-Typ sein, also amazing body und grautiges Gesicht und Melly ist, oh, ich finde ihn hart.
Diese Arme,
und ich finde immer so, nee, auf gar keinen Fall Igitt.
Ja.
Also mir ist Gesicht wahnsinnig wichtig.
Nochmal kurz zu Melly, take this.
Ja. She loves it. Nee, also heißt nicht nur Körper. Mhm. Aber ich habe immer konsequent außerhalb meiner Liga quasi gedatet, auch in dem Bewusstsein oder in dem Unbewusstsein, dass es der wesentlich größere Flex ist für mich, also dass ich mir quasi beweise dadurch, oder Männer aus Beziehungen rauseisen. Mhm. Habe ich auch eine Zeit lang unbewusst immer, habe ich drauf angelegt, Männer, die in Beziehungen waren, irgendwie rauszukriegen und an mich zu binden, weil das dann der größere Beweis ist quasi, dass ich lovable bin.
Ja.
So, dass ich, obwohl ich körperlich nicht da bin, wo die Jungs gerne wären, obwohl mein Schwanz nicht so riesig ist, wie die es gerne hätten, obwohl, ne, all diese Dinge, obwohl ich Drag mache, nicht so muskulös mit bla bla bla. Das ist, dann habe ich es aber trotzdem mir bewiesen. Und das ist halt, also es ist natürlich immer auch schief gegangen, ne? Weil dann irgendwie ich natürlich total frustriert war, dass ich mit irgendwelchen Typen zusammen war, die hot, super hot aussahen, aber alles andere hat irgendwie nicht gepasst. Oder ich dann auch, also ne, der Bisexuelle, der Tote, von dem wir schon öfter gesprochen haben,
Gott bless.
Kai, rest in peace, bei dem war dann auch das Problem, also das war alles irgendwie super schön, aber ich hatte wahnsinnige Eifersuchtsdramen in mir auszufechten, weil es mich wahnsinnig verunsichert hat, dass Leute halt es halt auch so wahrgenommen haben. Ne? Die haben es zusammen gesehen und haben irgendwie gedacht, hey, Mismatch, was macht ihr zusammen? Mhm. So, der ist viel zu hot für dich. Und das hat mich dann so verunsichert, dass ich dann auch immer irgendwelche Sachen inszeniert habe, irgendwelche Dramen und Eifersucht und bla, um das zu sabotieren unbewusst, weil ich das selber nicht
ertragen konnte. Wie lange ging dann deine Beziehung so? Also auch wenn du sagst, du hast jemanden aus einer Beziehung rausgeeist und warst da mit diesen Menschen zusammen. Und wie alt warst du da so ungefähr? Also so welche also ich liebe das ja immer, ich will immer so ein bisschen Timeline, um einmal kurz so zu sehen, um danach zu sehen, ach so, nee, sie hat sich verändert, das war damals. Wie gesagt, sie spricht auch heute drüber, war damals gewesen. So, nee, vor 4 Jahren war das noch
eigentlich. Don't trust me with your man. Nein, genau. Das war ich nicht mehr.
Nee, während der Pandemie war das eigentlich so.
Ja, du weißt ja, ich bin seit über 10 Jahren jetzt Single, seit 13, 12, I don't know.
Ich länger als
2014 okay. Ja. Habe ich mich getrennt, also ja, seit 11 Jahren bin ich Single, so. Und das war meine Ehe und davor, also meine erste lange Beziehung hatte ich, glaube ich, mit 20, würde ich sagen. Das war noch in Köln, hat sich nach Berlin übertragen, mit dem war ich 3,5 Jahre zusammen, das war auch die längste. Und dann immer so mal ein Jahr, also mit Kai zum Beispiel war ich ein Jahr on and off. Christoph waren, lass mich nicht lügen, 6, 7 Monate. Mhm. Andreas war auch ein Jahr, aber auf Fernbeziehung on and off. Sascha, das war der, den ich aus der Beziehung rausgeeist habe, das waren nur ein paar Monate, das war auch nichts Halbes und nichts Ganzes.
Wie ist das dann immer geendet? Also gibt es da auch Datenmuster oder war das immer anders? Oder hast du Schluss gemacht oder haben die?
Nö, also der, von meinem ersten habe ich mich getrennt, weil es einfach das, ich glaube, ich weiß nicht, ob die, wird die vielleicht ähnlich gegangen sein. Die erste Beziehung ist ja so die, wo man es auch wirklich wissen will und wirklich ernst meint. Und gerade wenn du mit einem älteren Mann zusammen bist, war ich auch. Mir wurde oft gesagt in dieser Beziehung irgendwie so, ja, das verstehst du nicht, du kannst es jetzt nicht hinschmeißen, so sind Beziehungen halt, du musst das durchstehen. Und ganz viel davon hat auch gestimmt. Also ich hatte so ein Disney-Bild im Kopf von, es ist immer Honeymoon und wir sind immer frisch verliebt und es ist immer jeden Morgen mit Schmetterlingen aufwachen und so, weil ich das so kannte aus Film und Fernsehen, weil ich dachte, das Leben ist so. Und also der hatte ganz oft recht, wenn er so Sachen gesagt hat. Gleichzeitig habe ich dann aber auch gemerkt, das ist halt auch seine Technik, um mich bei der Stange zu halten, wenn ich mich eigentlich schon hätte trennen sollen.
Ja, ich finde das gerade, ich überlege gerade, weil bei mir war das dann so ein, also mir hat er immer nur gesagt, so, nee, nicht anders verstehen. Also ich war auf alle Fälle so, ich habe immer Schluss gemacht. Ich war immer so, ah nee, ich kann doch nicht mit dir zusammen sein. Und dann bin ich am Abend, war ich wieder da und habe gesagt, ah so doch. Also wo ich schon so denke, okay, also ist schon anstrengend auf alle Fälle. Aber ich meine, ey, ich war 20 gerade. So, whatever. Und dachte die ganze Zeit so, okay, der 40-Jährige. Aber auch hot auf eine Art. Oder nee, war ja hot, war ja so. Also fand ich ja so. Und das Einzige, was ich dann wirklich immer nur krass fand, war, wenn er gesagt hat, ja, ach, ich präg dich ja schon auch ganz schön so, erst beziehungsweise die anderen sagen auch immer so, ey, pass da mal ein bisschen auf und so. Und ich war immer so, hä, okay, die verstehen nicht. Und dann hat er irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, also dann so wirklich dann zum Ende hin, ach, hätten wir uns mal ein paar Jahre später kennengelernt. Was ich natürlich überhaupt nicht, was mich wütend gemacht hat, weil ich einfach so dachte, daran kann ich ja gerade gar nichts ändern. Und das ist dann ja auch dieses, natürlich saß er da am längeren Hebel. So, und er hat da tatsächlich mehr die Verantwortung als ich, so. Aber dass es da jetzt dann so irgendwie enden musste, dass ich jetzt 18 Jahre später hier sitze, gefühlt, ist auch irgendwie so, naja, ist okay, aber ja, ist ja nun mal so. Aber ja, das finde ich schon krass. Dieses, wenn da jemand ist, der sagt, nee, so muss Beziehung, aber so ist das so und so. Weil gerade die erste, also deshalb sage ich ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt als Beziehung abstempeln kann oder nicht. Weil ich das aber einfach so komisch finde, weil es aber auch so lang ist. Das waren jeweils zweimal ein Jahr.
Naja, natürlich ist das eine Beziehung. So. Also warum stellst du das in Frage, ob das eine Beziehung ist?
Ja, weil ich natürlich sehr, sehr erpicht darauf bin, mich neu zu bewerten und zu sagen so, nee, der Simon von damals bin ich nicht. Also natürlich, wer ist noch die Person von vor 20 Jahren? Aber das ist irgendwie so, ja, weil mir das vorkommt wie ein Fiebertraum, ist auch absurd finde, das so als Thema zu machen, weil ich, also würde ich das hören, wenn ich denke, mein Gott, get over it. Und ich so denke, ja, ich bin, also ich will. Aber trotzdem steht mir ja irgendwas im Wege und ich muss ja schauen, wo ist diese Wurzel davon? Also was ist das, dass ich so, ich möchte nicht komisch sein, ich möchte auch eine Beziehung haben, wo Leute dann später sagen, ach, guck mal. So, und das, ich finde, das ist gar nicht so ein Ding, wenn Leute manchmal sagen, oh, da musst du mal Kompromisse machen oder muss das, absolut, voll. Aber trotzdem, die Typen, die ich jetzt gedatet habe, so, ich denke immer so, okay, wie wäre das jetzt, wenn ich die mitnehme zu Freunden von mir? Würden die miteinander reden? Und das ist, ich kann jedes Mal sagen, nein, die würden nicht miteinander sprechen. Und das würde von ihm ausgehen. Weil das komische Typen sind, die ich date. Aber das habe ich dann auch manchmal davon, selbst wenn ich manchmal sage, oh ja, nee, eigentlich ist so ein prolliger Typ. Ja, dann habe ich einen prolligen Typ. Herzlichen Glückwunsch. So, und das ist halt einfach so, dann auf einmal so, ja, und das meine ich mit diesem, ich fühle mich gerade so, als wäre ich in der Pubertät, weil ich jetzt gerade so denke, ach nee, dann date ich mal den, dann mache ich mal da, auch man kann immer essen gehen, man kann ins Kino gehen. Freunde von mir, die dann immer fragen, ja, Simon, aber willst du mit dem? Und ich immer so, weiß ich nicht, aber er will auf alle Fälle, dass wir nächste Woche nochmal irgendwie uns sehen und nochmal das und das machen. Also es geht immer nur, ich richte mich immer nur an andere Typen. Naja, cool, da haben sich ja zwei gefunden, ne, Barbie? Wir beide hier, wie wir hier sitzen und sowas sagen. Und Leute hören zu und denken, nee, also das habe ich nicht zugehört, gib mal Input mehr, red mal über.
Wir kennen
über
euch noch gar nicht. Ja.
So. Das heißt wirklich, ach so seid ihr drauf, nee, darauf habe ich keine Lust.
Nee, bäh. Ja, Mann. Nee, das will ich schon noch sagen. Ich habe da ich kenne dieses Gefühl wahnsinnig gut, jemanden zu daten und die ganze Zeit gar nicht du selber zu sein, sondern irgendwie so neben dir zu stehen und quasi nur zu existieren, um das zu reflektieren, was du denkst, was er sehen will.
Genau, ja.
Und dabei bist du ja gar nicht du selbst und er hat auch überhaupt keine Chance, dich kennenzulernen.
Nee, und ich will das ja auch gar nicht. Also ich glaube, der Punkt dabei ist, dass ich ja schon sehenden Auges weiß, nee, das will ich ja gar nicht. Und deshalb ist ja gerade das, als du gesagt hast, hier Ricardo und dass dann irgendwie Leute sagen so, nee, ich habe eine bestimmte Vorstellung von einer Beziehung und merke gerade, will ich das so?
Aber ist das nicht ein krasser Flex? Mhm. Dass bei deiner Hochzeit vier Leute um deine Hochzeit rum sich von ihren Partnern getrennt haben, weil sie gesagt haben, okay, if it's not this, I don't want it.
Würde ich für die Bunte arbeiten, ich würde jetzt die Gästeliste durchgehen und schauen wir davon auch zusammen. Also versuchen einmal kurz.
Es waren ja auch viele Leute da, die nicht berühmt waren, das war ja schön. Also natürlich war das mein Verdienst, weil ich diese wunderbare Traurede gehalten habe und danach die Leute gemerkt haben, ja okay, also wenn.
Aber machst du das gerne? So, also Reden schreiben oder Reden halten?
Ja,
Oder ist das, oder war das das erste Mal, dass du sowas gemacht hast?
Nö, also es ist das erste Mal, dass ich verheiratet habe, weil ich mag Hochzeiten eigentlich nicht. Mhm. Also ich mache als Make-up-Artist, mache ich keine Hochzeiten mehr, ich lehne das ab, weil ich hasse das.
Vorsteckfrisur.
Nee, es ist, die Frisur, das Make-up mag ich alles. Es geht um den Druck, um den Stress, um den Vibe da und auch so ein bisschen um das Heteronormative, muss ich sagen. Also das habe ich gemerkt, ich habe natürlich Hochzeiten gemacht, ja. Jahrelang. Und das war immer so, ich war halt immer so der Zaungast und habe so bei einer Zelebration dabei zu sitzen, wo du die es für dich und deinesgleichen noch nicht legal gibt, aber du bist hier irgendwie so der Hannebambel, der so dabei sitzt, das ist der hessische Sport, der so dabei sitzt und irgendwie die Tucke, die halt dafür sorgt, dass alle toll aussehen und zwischendrin machst du noch drei kleine Witze und alle sind so, ah, oh, der ist aber lustig, ist nett. Oder dann habe ich einen Drag aufgelegt bei Hochzeiten, das war auch immer die Hölle, weil natürlich die ganzen besoffenen Heten dann irgendwie anpoltern und so, ey, was bist denn du? Kannst du mal Elvis spielen? Und du denkst dir so, nee, kann ich nicht, aber ich habe Shakira und Ariana Grande, du Pisser. Also nee, Lotto King Karl. Ich so, nee, so, hau ab.
Kenn ich
ja,
nicht,
hau ab.
Skandal im
Schiff. Of course nicht. Ne? Kennst du die ja gar nicht. Fick dich. Nee, also kein Braut, kein Hochzeitsfan, aber ich, also hat man vielleicht schon gemerkt, ich rede ganz gerne mal, ich schreibe auch gerne, ich nehme Sachen gerne auseinander, ich versuche auch, also ich liebe Sprache, ich liebe Schreiben, ich mache das gerne und würde mich jetzt bei Hochzeiten tatsächlich eher fernhalten, aber in dem Fall sind zwei meiner besten Freunde, ich liebe die beiden wahnsinnig, ich bin es hat mich total berührt. Wir haben da auch alle die ganze Zeit geheult, weil es einfach wirklich super schön war, die ganze Zeit. Und es war einfach eine wunderschöne Erfahrung.
Und wie hast du das gemacht? Also hast du vorher einmal kurz mit beiden gesprochen, um mal kurz zu hören, hier das, oder hast du denen das vorher nochmal zum Gegenlesen gegeben? Nee, oder war war die Prämisse?
Ich wollte
Prämisse
die Reaktion, ist mein Lieblingswort in natürlich, übrigens, ich wollte eine echte Reaktion haben. Das war mir super wichtig. Ich wollte auch, dass es für die beiden the first time ist, dass sie das hören. Ich habe das Strife hier einmal zu lesen gegeben, Ricardos bestem Freund. Und habe mir da nochmal ein Feedback geholt, weil ich natürlich die auch ein bisschen geroastet habe. Ne? Also es war jetzt nicht so.
Sollte auch lustig sein.
Die große Liebe ist das Schönste. Und in Webster's Dictionary steht bla 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 bla. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe schon natürlich einfach auch über meine Beziehung zu den beiden gesprochen und wie ich beide kennengelernt habe und ne, auch wie unmöglich ich das am Anfang, für wie unmöglich ich es gehalten habe, dass jemand wie Ricardo, der ja in vielen Punkten mir auch sehr ähnlich ist, dass dieser Topfen so ein perfektes Deckelchen findet. Ne? Das ist, wo wir bei Filmen sind, wo man schlimm geweint hat, du hattest das ja mit Call Me By Your Name, ich hatte das bei Amelie. Als der damals rauskam, war ich mit meinem Vater und meiner Stiefmutter, die waren zu Besuch in Berlin und wir haben Amelie im Kino gesehen und ich habe einen hysterischen Weinanfall bekommen, wie noch nie in meinem ganzen Leben, doch das zweite Mal, in diesem Kinosaal, so ab dem letzten Drittel und habe einfach ich war nicht zu trösten, nicht zu halten, habe unkontrolliert geschluchzt, tief geschluchzt und geheult und die waren total überfordert und wussten gar nicht, was los ist. Und waren so, was hat das Kind denn? Dass jemand, der so freaky ist wie sie, ausgerechnet jemand findet und es passt perfekt zusammen. Und die waren dann beide so, okay. It's this kind of love bei den beiden und es ist this kind of match und es ist halt so unwahrscheinlich, dass es das gibt, dass sich das trifft und it did. Und das ist ein, that's magical. Ja. Also natürlich wollte ich das machen.
Ja, aber ich sag mir trotzdem weiterhin, es ist nicht unmöglich, sondern dafür muss man rausgehen. Dafür muss man rausgehen.
Die meisten haben beide gesagt, es ist die perfekte Brautrede gewesen insofern.
Ja, siehst du. Und dann kannst du bei mir dann das nächste Mal, also no pressure jetzt an mich. Aber es ist einfach nur ein Buch und du machst das so zu.
So ein lautes
Klappen. Gehst so weg.
Und so eine hochgezogene Augenbraue.
Genau. Besser auch immer so Disney-Villain-mäßig. Ah, sehr gut. Du, Barbie, mit ich so freue mich drauf. Ja, so eben, genau. So genau. Und dann, der dann auf einmal vielleicht so ein bisschen Feuer fängt oder love so. It. Meine Güte, wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder hier in der Doppelmaushälfte. Bis dahin gilt natürlich wie immer, bewertet uns, folgt uns rein, teilt diesen Podcast. Sobald eine Person aus eurem Freundesbekanntenkreis auch nur noch irgendwie mit dazukommt, das bringt uns so wahnsinnig viel. Ja.
Und ihr wisst, ne, lasst euch scheiden, wenn euer Partner den Podcast nicht hören will, trennt euch von den Leuten, beendet Freundschaften, brennt die Kirche nieder, zieht aus, bringt eure Eltern ins Altersheim, wenn die sich weigern, unseren Podcast zu hören. That's all I want to say.
So, bis nächsten Donnerstag. Tschüss.
Bye.